Er ist studierter Diplomkaufmann und blickt auf eine im wahrsten Sinne bewegte Karriere zurück. Er war Pressesprecher der Kulturbehörde in Hamburg. In den Jahren 2004 bis 2006 war er Leiter der Pressestelle der Hochbahn. Er war 2 Jahre lang Staatsrat der Freien und Hansestadt Hamburg und 4 Jahre lang Mitglied des Aufsichtsrates beim HSV Handball. Und so wie heute ist er nach wie vor im Schienenverkehr schon länger unterwegs. Er war bei der Benex Prokurist. Er war Geschäftsführer der NBE Nordbahn Eisenbahngesellschaft und von 2011 bis 2016 bei der Hochbahn Bereichsleiter strategische Unternehmenssteuerung. In dieser Funktion war er übrigens auch 2015 Beauftragte für die Olympischen und Paralympischen Spiele Hamburg 2024. Sprechen wollen wir mit ihm über seine alte, neue Rolle, denn er ist seit kurzem wieder Sprecher der Hamburger Hochbahn. Herzlich willkommen im News Aktuell Podcast, Andreas Ernst.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
Und natürlich begrüße ich, wie immer, meinen Co-Host Marissa Neureuther, auch wieder an meiner Seite. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist.
Schönen guten Morgen, ihr beiden. Ich freue mich auch auf diese turbulente Fahrt gleich.
Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Du warst 2015 bei der Hochbahn schon Beauftragter für die Olympischen Spiele in Hamburg. Und nun hat Hamburg ja gerade bei einer Bewerbung der Hansestadt um die Olympischen Spiele 36, 40 oder 44 abgestimmt. Das Ergebnis schaut jetzt ja so aus, dass die Hamburgerinnen und Hamburger sich gegen eine Bewerbung ausgesprochen haben. Lass mich raten, du wärst ein Fürsprecher, richtig?
Absolut. Ich bin, was das angeht, enttäuscht über das Ergebnis des Referendums. Ehrlich gesagt muss ich sagen, erneut enttäuscht. Ja, es hat ja schon mal nicht geklappt. Jetzt ist Hamburg Zaungast, wenn man so will. Wir drücken natürlich ganz doll jetzt dem DOSB und den anderen deutschen Städten die Daumen, dass wir Olympische Spiele nach Deutschland kriegen. Aber ich sage ganz ehrlich, ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Und ich behaupte mal, Olympische Spiele und auch Paralympische Spiele sind ein absoluter Katalysator für eine Stadt und für eine Region. Mhm. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, auch gerade für den öffentlichen Personennahverkehr wäre das natürlich auch nochmal ein Boost gewesen.
Ja, was hätte das so eine Bewerbung oder ein möglicher Zuschlag ja dann auch zu diesen Spielen für die Hochbahn konkret bedeutet?
Ich verweise einfach mal auf die Sommerspiele München 72. Ohne diese hätte es tatsächlich das Schienennetz Münchens, so wie es heute ist, nicht gegeben. Ich gucke mal nach Paris, wenn ich mir angucke, was 2024 in Paris entstanden ist. Das ist eine Stadtentwicklung absolut im Positiven. Und übrigens auch mal Barcelona. Barcelona vor den Olympischen Spielen, Barcelona nach den Olympischen Spielen, nicht wiederzuerkennen. In einer sehr, sehr positiven Stadtentwicklung. Für Hamburg hätte das bedeutet, dass wir Verkehrsprojekte gerade auch im Bereich des Schienenausbaus, also gerade auch bei der U-Bahn, sicherlich schneller hinbekommen hätten, hätten hinbekommen müssen natürlich dann auch. Und wir hätten da wahrscheinlich auch gerade im Bereich der Barrierefreiheit, und zwar gesamtstädtisch betrachtet, ganz andere Schritte gehen können. Das kann man natürlich auch heute machen, auch ohne Olympische Spiele, aber es ist auch immer eine Frage des Geldes.
Kommen wir schon ein bisschen weg von den Olympischen Spielen. Die legen wir jetzt mal ad acta kurz und tauchen in deinen Arbeitsalltag ein. Ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ich dir gerne so eine Frage stellen würde in die Richtung, wie sieht eigentlich dein typischer Arbeitsalltag aus? Also wenn es den überhaupt bei dir gibt. Dann hatten wir unser Vorgespräch zu dieser News Aktuell Podcast-Folge im Mai und du kamst in den Termin und hast gleich von Anfang an gesagt, ja, dass du dir heute Morgen ein bisschen unsicher warst, ob du den Termin mit uns beiden eigentlich wahrnehmen kannst, weil es genau an dem Morgen einen Unfall mit einem Bus der Hamburger Hochbahn gegeben hat. Dann habe ich für mich die Frage erstmal weggeschoben, weil damit war für mich eigentlich schon klar, es gibt für dich gar keine typischen Arbeitsalltage, stimmt?
Das stimmt, tatsächlich. Also wir befördern pro Tag rund 1,6 Millionen Menschen. Wir haben allein bei unseren Bussen 16.000 Abfahrten jeden Tag. Also kann man sagen, da passiert immer was, da ist immer was los. Und das betrifft natürlich dann und fordert natürlich auch die Unternehmenskommunikation. Wir haben natürlich auch Routinen, um die Woche zu besprechen, um Themen zu strukturieren, um Themen zu platzieren. Aber tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass wir aus diesem Plan herausgerufen werden und in einem anderen Ist weitermachen. Und Das ist das eine. Also wir gehen natürlich mit diesen Vorfällen, die es dann gibt, um. Das sind häufig kleine, die bemerkt man gar nicht. Da geht es eher um das Wissen darum. Aber darüber hinaus haben wir pro Tag würde ich mal sagen, so circa 6 bis 8 Medienanfragen, die wir natürlich dann auch bearbeiten müssen, ohne Drehgenehmigung und Drehanfragen. Also ganz häufig wollen Medien gerne für Reportagen etc. in unseren Anlagen, Fahrzeugen drehen. Naja, und da muss man natürlich sagen, da ist kein Tag wie ein anderer. Aber das macht es natürlich auch aus. Das ist natürlich auch das total Spannende, diese riesige Bandbreite, die wir haben. Ich sag mal so eine Themenpalette von A wie autonomes Fahren, über B wie Betteln in Fahrzeugen, C wie Check-in, Be-out, bis Z Zugsicherung. Es ist alles da, es ist alles vorhanden. Also es macht riesen Spaß, aber es ist auch fordernd und immer anders.
So, ich bin vor 35 Jahren oder mehr als 35 Jahren aus Baden-Württemberg nach Hamburg gekommen und da gab es für mich natürlich eins, das Fahrrad, aber es gab damals auch schon immer für mich den HVV. Dann gab es plötzlich die Hochbahn und die haben wir jetzt gerade gelernt, bewegt inzwischen 1,6 Millionen Fahrgäste auf 4 Linien und 119 Buslinien. Das ist die erste Verwirrung für mich gewesen. Ja. Ihr seid die Hochbahn, betreibt U-Bahnen, verstehe ich. Ihr betreibt aber auch Busse und das ist keine Bahn. Und dann gibt's noch den HVV on top. Das sind jetzt so zweierlei Verwirrungen aufeinander gedeckelt. Klär uns doch mal auf, was ist denn der HVV und was ist die Hochbahn? Und wie ist das bei euch mit der Kommunikation zwischen HVV und der Hochbahn denn so geregelt? Wer spricht wann, warum, mit wem, worüber?
Herzlich willkommen im Club, hätte ich fast schon gesagt. Das ist wirklich eine Frage, die ganz, ganz häufig gestellt wird und die tatsächlich auch ein bisschen verwirrend ist. Denn wir treten sozusagen in Hamburg mit verschiedenen Marken auf. Also da ist der HVV, der Verbund. Und dann gibt es natürlich auch neben der Hochbahn noch die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein. Übrigens, soweit ich weiß, drittgrößtes Busunternehmen, wenn man so will, öffentliches in Deutschland, nach Hochbahn und der Deutschen Bahn, glaube ich, mit ihrer Bussparte. Aber dann haben wir natürlich auch noch eine S-Bahn, die zum Deutschen Bahnkonzert gehört und viele, viele andere kleinere Anbieter. Also man muss sagen, der Hamburger Verkehrsverbund, der HVV, ist übrigens der älteste der Welt, 1965 gegründet. Und Gründungsmitglied ist die Hochbahn, wenn man so will. Also das hat man damals gemacht, weil man das Ziel hatte, nur noch eine Fahrkarte, einen Tarif, einen abgestimmten Fahrplan im Idealfall. Und das Ziel war sehr gut und das, glaube ich, ist auch total praktisch für unsere Fahrgäste. Ja, die Kundinnen und Kunden brauchen nicht mehr, wie es damals durchaus mal der Fall gewesen ist, 7 Fahrkarten, wenn sie für eine Fahrt einfach mehrere Verkehrsmittel nutzen wollten. In Hamburg übrigens die Besonderheit im Verkehrsverbund, wir haben auch unsere Fähren da drin, ne? Die Haddack-Fähren, die auch zum Hochbahnkonzern gehören.
Richtig, die habe ich ganz vergessen.
Sind auch Bestandteil dieses Verkehrsverbundes. Also diese rund 30 Unternehmen bilden den Verbund. Und auch heute noch ist das Ziel dieses Verbundes, einen klaren Auftrag gegenüber den Kunden zu haben. Ihr braucht ein Ticket und ihr braucht euch um den Fahrplan, der ist abgestimmt, keine Sorgen zu machen. Heute muss man sagen, ist das natürlich durch die Einführung des Deutschland-Tickets sowieso noch mal ganz anders geworden und viel einfacher. Nimmt aber natürlich auch an der einen oder anderen Stelle gewisse Kommunikationsmöglichkeiten. Es gibt einfach das Deutschland-Ticket und das in Hamburg sehr, sehr gut auch angenommen wurde. Heißt, die Hochbahn ist, wenn man so will, die Betreiberin von Bussen und U-Bahn. In der Metropolregion bieten wir ungefähr 50% der Verkehrsleistung an. Also die Metropolregion, das sind ungefähr 5,5 Millionen Menschen. Aber wir sind hauptsächlich und im Kern natürlich in der freien Hansestadt Hamburg unterwegs und bringen die Leute von A nach B. Es ist aber für das Auftreten gegenüber einem Kunden oder den Kunden überhaupt natürlich absolut praktisch, one face to the customer, die Marke HVV da natürlich nach draußen zu stellen. Denn wenn ich von Bergedorf beispielsweise in die Barclaycard Arena möchte nach Altona, dann nutze ich die S-Bahn, dann nutze ich vielleicht den Bus, dann nutze ich vielleicht eine U-Bahn bis nach Hagenbeek und dann fahre ich wieder mit der S-Bahn. Also da gibt es eben immer ein Umsteigen und das ist in der Hinsicht sehr praktisch. Wir sind als Hochbahn natürlich sehr präsent in der Stadt. Ja? Also unsere rund 1600 Busse sind es, glaube ich, die wir haben. Die sieht man natürlich durch die Stadt fahren. Das sind natürlich auch Flächen, die für die Hochbahn sozusagen auch eine Präsenz schaffen. Die U-Bahnen, die hast du auch eben erwähnt. Also wir haben eine hohe Sichtbarkeit und wir haben auch eine entsprechende Themenaufteilung. Der HVV kümmert sich um die Kommunikation rund um Tarifthemen, also alles, was Ticketpreise angeht. Kümmert sich darum, dass gewisse Sachen kommuniziert werden, die alle Unternehmen betreffen. Zum Beispiel, wie sieht die Gesamtpünktlichkeit im Verbundgebiet aus? Ja, und dann haben wir natürlich noch die Hochbahn. Also, das heißt, der Netzausbau, neue U-Bahn-Linie U5 oder der Ausbau der U4, das sind Themen, die kommunizieren wir dann. Oder das Thema rund um Sicherheitsfragen. Also die Einführung von Bodycams bei der Hochbahnwache ist so ein klassisches Thema, das dann natürlich auch bei uns liegt. Das autonome Fahren ist ein weiteres Beispiel. Also man kann sagen, wirklich alles, was außerhalb dieser Tarifthematik liegt, alles, was nicht so Themen angeht, die so gemeinschaftlich gemacht werden, das liegt bei der Hochbahn. Das ist unglaublich viel. Und das Schöne ist aber auch, wir arbeiten unglaublich gut mit den Pressestellen der anderen Unternehmen und des HVV zusammen. Mhm. Das manifestiert sich zum Beispiel in einem wöchentlichen Jofix, den die Kommunikationsabteilungen haben, um dann untereinander auch ihre Termine abzustimmen, ihre Themen abzustimmen. Und es gibt natürlich dann auch immer wieder Anfragen der Medien, die an alle gehen oder zumindest an die großen Unternehmen gehen. Und da gucken wir natürlich auch schon mal gemeinschaftlich hin, wie sieht denn da die Antwort aus?
Nicht alle drei gleichzeitig vor die Kamera treten.
Genau.
Jetzt hast du uns erstmal ein bisschen abgeholt und ich fühle mich jetzt auch besser aufgeklärt. Jetzt wollen wir ein bisschen emotionaler werden. Und zwar mindestens genauso emotional wie auch eine Fußball-Weltmeisterschaft. Denn da erscheinen dann ja auch immer 80 Millionen Trainerinnen und Trainer in Deutschland auf dem Plan, die alle eine dezidierte Meinung zu den Spielern, zu den Spielen und zu den Trainern haben. Aber auch im Punkto ÖPNV hat wohl jede und jeder eine klare Meinung. Hand aufs Herz.
Du hörst mich schon tief ein- und ausatmen. Ja.
Ist das für dich jetzt eher so ein bisschen ein Fluch oder auch ein Segen für deine Kommunikationsarbeit, gerade weil du auch in deiner Rolle als Stabsbereichsleiter Bürgerbeteiligung sehr viel mit diesen Meinungen zu tun hast?
Es mag 80 Millionen Fußballtrainerinnen und Fußballtrainer geben, aber es gibt nur eine Hochbahn, das ist das Gute dabei. Aber was es angeht, es ist tatsächlich so. Ne? Also Menschen nutzen uns und haben eine Meinung und Menschen nutzen uns nicht und haben trotzdem eine Meinung. Ja, also das ist nur ein kleines Beispiel. Wir haben Busspuren in der Stadt. Da stellt sich natürlich der Pkw-Nutzer die Frage, warum kann ich die nicht mitnutzen? Warum muss das denn jetzt ausgerechnet hier an der Stelle, wo ich fahre, denn diese Busspur geben und ich stehe im Stau?
Und die ist ja immer leer, da ist doch jetzt Platz für mich.
Ja, genau. Also das ist die Frage, die sich die Autofahrenden gerne stellen. Man muss natürlich sagen, wir befördern mit den Bussen natürlich das Vielfache von dem, was in einem Auto sitzt. Die durchschnittliche Besetzung beim Pkw sind 1,2 Personen. Also wenn dann so ein Gelenkbus an jemandem vorbeifährt, der ist in der Regel bei uns dann auch wirklich gut besetzt, dann ist das schon auch, glaube ich, gerechtfertigt. Ja, Fluch oder Segen. Unsere Aufgabe ist ja sozusagen das Reputationsmanagement mit dem Ziel, dass die Hamburger und Hamburger eine gute Meinung über uns haben. Also von daher sehe ich es eher als eine Chance erstmal an. Denn wenn die Menschen eine Meinung über uns haben, dann haben sie auch einen Grund, mit uns zu kommunizieren, mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir spüren übrigens auch eine große Verbundenheit der Hamburgerinnen und Hamburger mit ihrer Hochbahn. Also es bestätigen die Menschen uns auch tatsächlich in unseren Kundenbefragungen. Wir sind sozusagen das hamburgische Unternehmen. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, aber dem müssen wir auch immer wieder gerecht werden. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wir haben als Hochbahn auch gelernt, in den letzten Jahren insbesondere zuzuhören. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, nicht immer im Sendemodus zu sein. Ich bin ja auch mitverantwortlich für die Bürgerbeteiligung. Und du hast es eben gesagt. Und wir planen und bauen natürlich mit einer neuen U-Bahn-Linie mitten durch eine eng besiedelte Stadt etwas, was Menschen natürlich auch betrifft, was sie zu Betroffenen macht während einer Bauphase. Denn wenn wir anfangen zu bauen, ist es ja nicht so, dass wenn wir mal eben irgendwie ein Einzelhaus bauen, sondern das ist natürlich schon riesig. Das sind Dimensionen, was wir da an Erde bewegen auf der einen Seite, aber natürlich auch, wie lange wir dabei sind, so eine neue U-Bahn-Linie zu bauen. Also es heißt, wir hören zu und wir haben so einen Satz, wir sagen mal, wir sind die Expertinnen und Experten in Planen und Bauen, aber die Menschen sind die Experten vor Ort. Und die geben uns ihre Hinweise und Tipps mit. Das hat, was das angeht, auch damit zu tun, dass man die Menschen ernst nehmen muss. Das klingt jetzt so ein bisschen witzig, weil es mein Name, mein Nachname ist, aber das ist aber wirklich auch ernst gemeint. denn wenn wir das tun und wir kommen in den Dialog, dann verstehen die Menschen, warum wir was machen müssen, wie wir es machen müssen. Und wenn wir frühzeitig auf die Menschen zugehen, also noch nicht mit den fertigen Plänen, dann können wir auch noch was ändern. Denn haben wir, und das haben wir auch in der Vergangenheit häufig erlebt, dann bekommen wir gute Tipps, Hinweise, die in unsere Planung einfließen können. Das war aber, und das muss man ehrlicherweise auch zugeben, nicht leicht. Das ist nämlich ein durchaus Kulturwandel nötig gewesen. Denn unsere Planerinnen und Planer, die Ingenieure, die gehen natürlich gerne mit einer fertigen Planung raus. Die wollen Antworten geben. Und diese Antworten gibt es nicht, wenn man mit einer nicht fertigen Planung rausgeht. Und zwar in einem sehr frühen Planungsstadium. Da steht noch nicht mal vielleicht die endgültige Streckenführung fest. Oder die Haltestellenlagen sind noch gar nicht klar. Und das ist aber etwas, was mittlerweile zu einem großen Erfolg geworden ist. Und am Ende einer Planung hatte mal dann unser Planer auf die Frage, was hat Bürgerbeteiligung bewirkt, geantwortet: Die Planung ist besser geworden. Also ein größeres Kompliment kann man noch gar nicht bekommen. Von daher, gut, dass die Menschen eine Meinung haben, gut, dass wir zuhören, dass wir dieser Meinung dann auch Glauben schenken und dass wir dann auch entsprechend antworten können.
Du sprichst dich eindeutig für den Segen aus.
Ja, am Ende des Tages ist es das, auch wenn es zwischendurch vielleicht mal ein bisschen anstrengend ist. Aber ich glaube, darauf kommt es an. Ich glaube, das geht auch über Bürgerbeteiligung hinaus. Ja, also es ist ja eine Form dessen, was wir hier an Kommunikationsdisziplin fahren. Ich bin überzeugt davon, dass der Dialog auch mit Medien, der Dialog mit Stakeholdern, die wir ja auch bei uns im Portfolio der Arbeit haben, dass das ganz entscheidend ist, um am Ende des Tages einen Erfolg zu haben. Man muss die Menschen überzeugen. Ich kann vielleicht noch mal ganz kurz ein Beispiel bringen. Wir haben die U-Bahn-Haltestelle U4 nach einer Rennbahn umgebaut. Und da hatten wir eine tiefe Baugrube direkt neben einem Wohnhaus. Das war wirklich, also wir können hier von einem Meter, anderthalb Metern neben der Hauswand reden. Und wir haben die Menschen eingeladen zu uns auf die Baustelle. Mit runterkommen in die Baugrube, ihnen das zeigen, ihnen das erklären, warum wir das so machen, wie wir es machen. Und dann sagte eine Dame, vielen Dank, ich weiß jetzt, warum Sie es tun. Ich kann es total nachvollziehen. Ich bin sehr froh, wenn Sie hier fertig sind. Es nervt mich natürlich weiterhin, aber jetzt habe ich es verstanden. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir dann natürlich uns sehr freuen, wenn wir die Menschen dann in die Lage versetzen zu verstehen und vielleicht auch Fans zu werden.
So, Stichwort Störungskommunikation ist ja auch einer der... Ja, ich weiß, es ist nicht so, es ist nicht alles nicht so einfach, aber nehmen wir mal die große Überschrift, die wir alle gerne lesen, sicher, sauber, unpünktlich. Ich gebe dir mal drei Bilder oder ich weiß nicht, sind es drei, wir sehen es gleich. Wenn morgens eine U-Bahn der Linie U2 komplett ausfällt oder wenn ein Bus über Nacht mit Graffitis besprayt worden ist, wenn Fahrgäste auf freier Strecke aus einem Waggon der U1 evakuiert werden müssen, dann schlägt natürlich neben vielen anderen Maßnahmen auch die Stunde der Kommunikation. Was passiert dann bei euch?
Absolut, das ist richtig. Muss man natürlich sagen, nicht alle Störungen im Betrieb sind gleich. Und daher gehen wir natürlich auch sehr unterschiedlich mit ihnen um. Ich glaube, das Entscheidende ist eine schnelle und zuverlässige Kommunikation. Und die Menschen wollen ja wissen, wo passiert etwas, wie lange ist vielleicht die U-Bahn-Linie von einer Sperrung betroffen und welche Alternativen gibt es. Wir haben gelernt, dass wenn wir versuchen, genau diese Fragen zu beantworten, dass die Fahrgäste dann auch Verständnis haben, wenn wir sagen, warum etwas gerade nicht so läuft, wie erwartet. Und erst gestern Abend habe ich die Information zum Beispiel bekommen, sehr spät, dass aufgrund eines Brückenschadens, nicht bei uns, sondern es ist eine Straßenbrücke, eine Untersuchung kurzfristig angesetzt werden muss. Davon ist die U-Bahn-Linie U1 dann betroffen, weil dort jetzt Techniker an diese Brücke müssen. Und wir müssen dann in der Folge unseren Betrieb unterbrechen. Das bedeutet natürlich, dass wir dann sofort handeln müssen, dass funktioniert dann auch nahtlos. Das erkläre ich auch gleich mal, wie. Es ist eigentlich entscheidend, dass wir am Anfang einer Kommunikationskette frühzeitig so eine Information erhalten. Das ist nicht immer möglich, aber so soll es eigentlich sein. Und das geschieht auch nach festgelegten Modalitäten und Meldeplänen, die es in den Leitstellen von U-Bahn, von Bus und auch der Hochbahnwache gibt. Die liegen davor und diese Zusammenarbeit funktioniert nicht nur sehr gut, ich muss sogar sagen, also wirklich auch hervorragend. Das ist aber nicht nur so, dass wir eng mit den Leitstellen zusammenarbeiten, sondern gerade bei größeren Vorfällen sind ja auch Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg dann zum Unfallort beispielsweise. Auch da müssen die Informationen natürlich dann laufen, da müssen wir die bekommen. Was machen wir mit den Informationen? Natürlich haben wir bestimmte Kanäle, die wir nutzen, um dann zu informieren. Das ist, ich hätte fast gesagt, wie früher die klassische Verkehrsmeldung zum Beispiel. Ja, also wir informieren die Verkehrsstudios, wenn es zu einer größeren Unterbrechung kommt.
Mit Verkehrsstudio meinst du Radiostation, Hörfunk?
Genau so ist es. Wir informieren aber auch darüber hinaus, weil natürlich die digitalen Angebote der Zeitung sehr, sehr stark ausgebaut sind und da laufen ja immer auch Ticker über Nachrichten aus der Stadt. Die informieren wir natürlich auch an der Stelle und wir informieren über unsere Social-Media-Kanäle. Also da nutzen wir insbesondere WhatsApp, aber auch X als klassische Störungskommunikationskanäle. Und das, muss man sagen, ist auch wieder eine Erkenntnis, die Menschen danken es einem. Ja, also das ist wirklich so, man muss zuverlässig informieren, dann ist da auch der Unmut nicht wirklich so groß. Was für uns noch wichtig ist an der Stelle, das ist eine enge Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen. Und zwar will ich mal hier exemplarisch Polizei und Feuerwehr nennen. Ja, also das ist, gerade bei größeren Ereignissen kommt es da auf eine enge Abstimmung an, zum Beispiel über die Anzahl von Verletzten. Ja, also es ist immer sehr misslich, wenn man Zahlen dann veröffentlicht, die nicht übereinander passen, die nicht gleich sind. Und deswegen ist es so, dass wir dann auch zügig, wenn wir eine größere Unfallstelle haben, dann auf die Kolleginnen dann auch dort zugehen. Jetzt klingt das so, als wenn wir stets und ständig irgendwelche solche Fälle haben. Das ist wirklich nicht der Fall. Aber das sind die Ausnahmesituationen, dann muss es natürlich auch funktionieren. Ne? Also dann ist Krisenkommunikation gefragt. Aber wie gesagt, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, dass wir mal sagen, da ist eine kurze Unterbrechung oder dann haben wir auch mal tatsächlich einen großen Unfall mit Personenschaden. Dann ist es auch so, dass wir eine Präsenz vor Ort haben. Ne? Also dann fährt einer von uns raus, dann ist es so, dass wir zügig, aber ohne Hast, dann natürlich auch die Medienarbeit vor Ort aufnehmen. Dazu haben wir uns auch hier in der Kommunikation entsprechend aufgeteilt. Das ist übrigens immer der Punkt, ne? Wenn tagsüber etwas ist, dann sind natürlich auch alle da, ne? dann hat man genug Leute. Aber was wir auch haben, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit für eine Unternehmenskommunikation, wir haben eine Rufbereitschaft, 24/7. Und das ist egal, ob Feiertag, ob es Wochenende ist oder in der Nacht, bei uns ist immer jemand erreichbar. Denn auch nachts ist die Hochbahn unterwegs und wir müssen dann mit der Kommunikation auch in solchen Fällen handlungsfähig bleiben.
Vielleicht gerade nachts, da fühlt man sich dann einfach ein bisschen besser, ne? Als HVV-Kundin oder Kunde, ja.
Ja, aber wie gesagt, das ist für uns natürlich auch, also das ist schon so ein bisschen High Level dann, ne? Wenn nachts das Telefon klingelt man wird wach und muss dann mal ganz schnell den Kopf anschalten.
Von 0 auf 100 ist das, ja.
Das ist so, das sind wir gut geübt. Und die Kolleginnen und Kollegen rufen auch wirklich nur an, wenn dann Kommunikation nötig ist.
Jetzt haben wir es gerade schon erwähnt, die Baustellen. Ich habe eine neben mir und ich hoffe, man hört sie gerade nicht so doll. die Hamburger Hochbahn als Marke, du hast es gerade vorhin schon erwähnt. Ihr sucht Fans und Leute werden Fans von euch. Aber im Vergleich zu anderen Großstädten, sprich jetzt beispielsweise Berlin oder Wien, die BGV hat inzwischen, glaube ich, gelben Kultstatus. Die Wiener Linien emotionalisieren ihre Öffis. Aber die Hamburger und die Hochbahn, also wir informieren hanseatisch, sachlich, solide. Ist das, ist das sowas wie ein bewusster Stil, eine strategische Entscheidung oder einfach unsere nordische DNA?
Ich hätte jetzt gesagt, also die BVG mit dem gelben Herz, ne, das ja, das ist natürlich immer häufig auch als Beispiel genannt worden für eine sehr lebendige, sehr witzige Kommunikation an der Stelle. Aber ich nehme deine Frage erstmal natürlich als Kompliment. Ne, also, wir sozusagen, wenn wir hanseatisch unterwegs sind, dann ist das bestimmt immer was Gutes. Aber es ist eine Mischung in Wahrheit. Es ist etwas hanseatisch, aber ich würde jetzt sagen, auch mit Augenzwinkern. Gucke ich nach Berlin, Klaus Wowereit hat das mal gesagt, ne, arm, aber sexy, das wird Hamburg bestimmt, das wird uns niemand abnehmen in der Kommunikation. Ich würde auch sagen, dass solche Aussagen dann auch eher zudecken, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut funktioniert. Und da haben wir an uns als Hochbahn, aber auch an uns, was die Kommunikation angeht, natürlich auch nochmal einen anderen Anspruch oder ein anderes Verständnis vielleicht nochmal. Und ich glaube auch, dass das Understatement in Hamburg insgesamt ein bisschen anders ist an der Stelle. Ich glaube, unser Auftritt, unsere Kommunikation macht Lust auf mehr Hochbahn. Beispielsweise haben wir mit unserer Arbeitgeberkampagne Sei du, sei wir die Hochbahn sehr authentisch gezeigt. Ich glaube, da haben wir schon wirklich einen großen Erfolg gehabt. Wir haben über 60 Nationen bei der Hochbahn, die hier arbeiten. Der Altersunterschied, der ist manchmal ein halbes Jahrhundert, von ganz jung bis schon sehr erfahren. Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Geschlechtern, sexueller Orientierung, mit und ohne Behinderung. Und die arbeiten alle hier jeden Tag Hand in Hand. Und das haben wir zum Beispiel gesagt, das wollen wir nutzbar machen. Das wollen wir zeigen, so wie die Hochbahn ist. Und das war zum Beispiel sehr erfolgreich. Aber natürlich ist es so, dass wir glaube ich, eine sehr klare Linie verfolgen, die zu Hamburg passt, die sehr authentisch ist für das, wofür wir stehen. Das macht, glaube ich, auch Kommunikation aus insgesamt. Man muss bei sich selbst bleiben, authentisch bleiben. Eine Sache ist mir bei Kommunikation aber auch sehr wichtig. Wir kommunizieren mit Haltung. Und das soll nicht beliebig sein und es soll auch nicht immer witzig sein, sondern das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Erstmal wollen die Menschen von A nach B gebracht werden. Die wollen ihr Ziel erreichen. Ja, die wollen nicht irgendwie so eine gehypte, stets lustige Geschichte haben. Das ist das eine. Das andere ist, wir befinden uns als Hochbahn in einem politischen Diskurs- und Spannungsfeld. Wir sind ein Unternehmen zu 100%, also eine AG zu 100% im Eigentum der Stadt Hamburg. Und somit sind wir natürlich auch ein Instrument von Verkehrspolitik und Mobilitätswende. Und damit sind wir natürlich auch in einem politischen Diskurs unterwegs, der für uns manchmal dann auch das erforderlich macht, deutlich zu sagen, was aus unserer Sicht geht und was nicht, ohne politisch zu werden. Das ist so ein bisschen die Kunst dabei. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die Hochbahn ist aus Überzeugung dabei bei der Pride Week und auch mit einem eigenen Auto oder besser mit einem eigenen Wagen beim Christopher Street Day. Und dann hat eine politische Partei das sehr heftig kritisiert und hat gefragt, warum muss das sein? Warum gibt womöglich die Hochbahn hier Geld dafür aus? Ich will jetzt nicht sagen, welche Partei das gewesen ist, das kann sich jetzt jeder denken. Aber wir haben sehr klar, als wir dann auch von den Medien darauf angesprochen wurden, weil es auch im parlamentarischen Prozess dann auch zu einer Anfrage geführt hat, etc., haben wir deutlich gemacht. Das sind wir, wir wollen das. Wir wollen diese Vielfalt. Das ist unser Gewinn und das ist ein Gewinn für Hamburg. Und das meine ich als Beispiel jetzt mal wir kommunizieren mit Haltung. Das ist, glaube ich, etwas, das ist besonders, wenn man in so einem öffentlichen Unternehmen auch unterwegs ist und kommuniziert. So, jetzt bist du über die Marke gekommen am Anfang und ich bin gelandet bei ganz vielen anderen Aufgaben. Aber ich hoffe, ich habe so ein bisschen klar machen können, wie wir überzeugt sind, dass unsere Kommunikation aussehen sollte.
Sehr schön. Ich marschiere jetzt mal ein bisschen weiter mit dir. Zurück und ein bisschen vor, also beides. Spätestens seit den Corona-Jahren, das ist der Punkt mit zurück, wissen wir ja alle, dass es sowas wie kritische Infrastruktur gibt. Das waren so Begrifflichkeiten, die wir alle damals neu gelernt haben. Die Hochbahn ist definitiv ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Ich habe zuletzt bei der Zeit in der Elbvertiefung gelesen, dass die Hamburger Hochbahn seit 2020 erstmals wieder Verbrennerbusse anschafft. Da habe ich natürlich Bauklötze gestaunt und dachte, wie, hier fahren doch dankenswerterweise fast nur noch E-Busse durch meine Straße. Was machen die denn jetzt schon wieder mit sagenhaft 150 Verbrennerbussen? Kurz mal nachgelesen, alles klar. Das passiert natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, was in Berlin passiert ist, nämlich dieser Stromausfall Anfang des Jahres in Teilen von Berlin. Und da ist es natürlich für eine Unternehmen der kritischen Infrastruktur, wie ihr es seid, natürlich auch wissen, wir können auch ohne Strom fahren und wir müssen auch ohne Strom fahren können in solchen Situationen. Habe ich natürlich noch ein bisschen nachgedacht und dachte mir so, was passiert denn bei dir in der Pressestelle der Hamburger Hochbahn, wenn bei uns für 3 Tage der Strom weg ist?
Ja.
Also jetzt bei dir im Stadtteil, wo du gerade mit der Hochbahn sitzt, nicht bei mir.
Also einmal vorweg vielleicht, was so diese kritische Infrastruktur angeht. Wir übernehmen schlichtweg Verantwortung in einer Zeit, die sich ändert und die auch unsicherer wird und die auch unsicherer geworden ist, wenn wir einfach schon mal ein bisschen die letzten Jahre betrachten. Ich strapaziere jetzt mal den Krieg in der Ukraine, aber auch der Konflikt um den Iran, Straße von Hormuz, die Versorgung der Welt mit Öl. Das sind alles Themen, die wir natürlich mit betrachten müssen. Und Situationen, und das ist ja auch ein bisschen prognostiziert, die womöglich sich auch noch eher dramatisieren, als dass sie sich entspannen. Und wir sind als Unternehmen der kritischen Infrastruktur einfach in der Pflicht, auch in Krisen oder auch Konfliktfällen handlungsfähig zu bleiben. Das kann ganz unterschiedliche Szenarien beinhalten, also vom großflächigen Stromausfall, du hast es gesagt, in Berlin, wo mehrere 10.000 Menschen, glaube ich, auch eine Zeit lang davon betroffen waren, über Versorgungsengpässe, also Kraftstoff, aber auch natürlich die Verfügbarkeit von Strom, bis hin zu Sturmfluten in Hamburg. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, das muss man sich aber, wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt aus so einer norddeutschen Region kommt, wo dann auch mal das Wasser zu hoch sein kann, das kann natürlich auch passieren. Haben wir in Hamburg ja auch schon gehabt. Und wenn dann der Hamburger Süden, ja, wir wollen das alles nicht hoffen, aber wenn dann der Hamburger Süden von einer schweren Sturmflut betroffen ist, dann muss natürlich auch großflächige Evakuierung möglich sein. Und dann kann man sich ja mal die Frage stellen, wie weit kommt man, wenn man nur E-Busse zur Verfügung hat. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir gesagt haben, wir betrachten das als Unternehmen, wir betrachten verschiedene Szenarien. Und die große Herausforderung in der Kommunikation war natürlich, dass wir einerseits dieses Thema ansprechen und damit umgehen, denn es ist einfach so, es wird eigentlich immer noch und auch viel zu häufig weiter weggeschwiegen, dass es so eine Situation geben kann, auf die wir uns vorbereiten sollten. Und dann müssen wir natürlich auch erklären, warum wir eigentlich von einem unserer strategischen Ziele, der 100%igen Elektrifizierung der Busflotte, ein Stück weit vielleicht abrücken. Das Ziel grundsätzlich bleibt. Wir stellen also auch weiter um. Wir haben ja heute noch mehr als 150 Dieselbusse im Einsatz, aber das Ziel bleibt. Das war sicherlich auch bei uns ein Stück weit eine Herausforderung. Und ich will mal so sagen, wir sind Vorreiter bei der Elektrifizierung in Deutschland, was die Busflotte angeht. Also rund 39% der Flotte ist bereits umgestellt und das geht deutlich weiter, auf jeden Fall. Aber ich will jetzt mal auf dieses Worst-Case-Szenario, um den Stromausfall, wie auch immer, eingehen. Was passiert denn eigentlich dann bei uns? Eigentlich darf ich euch das gar nicht erzählen. Also nein, aber ich mache das natürlich gerne. Aber das ist tatsächlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn irgendwo eine kritische Infrastruktur nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Ja, und dann greifen verschiedene Krisenpläne mit entsprechenden Krisenstäben, die es gibt. Und natürlich sitzt dann auch die Kommunikation mit am Tisch. Die Informationsweitergabe ist natürlich an der Stelle das Entscheidende. Wir bilden dann hier auch im Haus einen Krisenstab der Kommunikation mit allen Kommunikationsdisziplinen. Und das geht über die klassischen Medien hinaus. Da ist natürlich auch Social Media, die Verantwortlichen für die Social Media Kanäle sind dabei, Website, Kundeninformation in Fahrzeugen und an Haltestellen, also Durchsagen. Oder man kennt ja diese Anzeiger, ne? Da kommt der nächste Zug, der fährt in wie vielen Minuten zu welchem Ziel. Das sind zum Beispiel Dinge, die nutzen wir. Fahrgastfernsehen in unseren Fahrzeugen. Also die gesamte Palette der Kommunikation kommt dann zusammen, um dann zügig widerspruchsfreie Informationen zu gewährleisten. Und das ist übrigens die große Herausforderung, weil dann in so einer Krise natürlich viele Institutionen an einem Tisch sitzen. Ja, also in der Innenbehörde Hamburgs kommt dann eben der Katastrophenstab zusammen, Katastrophendienststab. Da sitzt die Hochbahn mit am Tisch. Und dann kaskadiert das im Prinzip einfach so weiter. Und das ist jetzt die Kunst, an der Stelle eine widerspruchsfreie Kommunikation hinzubekommen, weil natürlich, und das muss man sich vorstellen, in dem Augenblick ganz, ganz viel zusammenläuft und ganz, ganz viel natürlich auch an Forderungen gestellt wird, die von außen auf jemanden zukommen, was denn jetzt eigentlich auch gemacht und gesagt werden müsste. Das üben wir auch. Müsste übrigens bald auch mal wieder soweit sein. Aber tatsächlich, ohne Übung geht das nicht. Das wollen wir dann natürlich auch gewährleisten, wenn, wir wollen alle nicht hoffen, dass es passiert, aber wenn es zu einer großen Krise kommt, dass dann natürlich auch wir gut informieren können.
Ja, und die Linke weiß, was die Rechte tut dann, wenn da so viele Institutionen genau, wie Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, keine Ahnung, ich denke mir jetzt sonst noch was aus, da an einem Tisch sitzen. Ne?
Genau so ist es. Das ist vollkommen richtig, genau so ist es.
Das Thema Sicherheit haben wir jetzt ja schon öfters gehabt bei dir. Es ist ein großer Aspekt deines Arbeitsalltages. Eine Frage habe ich dazu noch. Danach würde ich sagen, wir gehen ein bisschen wieder auf emotionalere, leichtere Themen ein. Aber du hast es heute schon mal erwähnt, das Thema autonomes Fahren. Die U-Bahn-Linie U5 soll ohne Fahrer fahren. Das kommt so ein bisschen jetzt bei einem oder anderen, führt das zu einem mulmigen Gefühl. Aber jetzt kommt wieder dein Job. Wie kommuniziert man Sicherheit, wenn man gleichzeitig auch erklären muss, dass vorne am Steuer kein Mensch mehr sitzt?
Das ist ein wirklich guter Punkt. Und zwar finde ich es erstmal total faszinierend, dass der Mensch eigentlich der Technik deutlich weniger zu vertrauen scheint, als wenn jetzt Menschen da drin sitzen. Und ich selber erinnere mich, und das ist wirklich lange her, ich selber erinnere mich an einen Besuch in London. Und da bin ich mit einer vollautomatisierten U-Bahn gefahren, wo kein Fahrer also drin ist. Und ganz vorne stand eine Schaufensterpuppe in einer Dienstkleidung, um den Menschen das Gefühl der Sicherheit zu geben. Es war für mich total skurril. Aber man sieht, dieses Problem gibt es scheinbar auch schon länger. Wir haben zu Beginn übrigens unser U5-Kommunikation, und das ist ja dann die vollautomatisierte U-Bahn hier in Hamburg, eine Marktforschung gemacht. Und wir haben die Menschen nach verschiedensten Dingen gefragt in Bezug auf diese neue U-Bahn. Das, was kritisch beantwortet wurde, war tatsächlich die automatisierte U-Bahn. Und das war fast zu erwarten schon. So. Also es hat uns jetzt nicht so ganz in die Verwunderung gestürzt, aber wie gehen wir damit um? Am Ende wird es die fahrende U5 selber natürlich auch machen. Ne? Also die Leute, die sie nutzen, werden dann natürlich auch sagen, hey, läuft, alles wunderbar. Aber darauf können wir natürlich nicht warten und das tun wir auch nicht. Und wir haben im Rahmen unserer Bürgerbeteiligung da auf ganz verschiedene Formate gesetzt. Erfolgreich sind wir häufig mit, und es klingt jetzt so ein bisschen banal, mit Erklärfilmen. Ja, also wenn wir Menschen das wirklich zeigen, wie das funktioniert und wie wir das machen, es geht einfach schlichtweg darum, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären. Das schaffen wir damit an der Stelle. Und was wir noch machen, wir zeigen den Menschen heute schon die U5. Und zwar, wie sie im Bau ist. Wir haben dafür Tourguides eingestellt, die mit diesen Menschen, mit Besuchergruppen, auf die U5-Baustelle gehen. Die gucken sich das an, die lassen sich das erklären. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie unfassbar nachgefragt diese Touren sind. Die sind in kürzester Zeit immer wieder ausgebucht, sodass wir neue Slots nachlegen müssen. Und wir haben damit angefangen und wir können natürlich auch, oder wir gehen in der Regel natürlich auch nur auf die Baustelle jetzt, wenn Sommer, Herbst, Frühling ist, aber jetzt nicht, wenn Winterzeit ist. Tausende von Menschen haben wir da schon zu der U5 gebracht. Und das sind Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die wir in dem Augenblick natürlich auch gewinnen, die erzählen über die U5 und dass es diese Touren gibt und dass man da viel, viel erfährt. Und dann erläutern wir eben auch die Automatisierung und stellen dann auch fest, dass die Leute schon neugierig sind, Technik begeistert. Also das muss man einfach sagen. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo die Leute sagen, Mensch, das gibt's ja gar nicht. Wir haben übrigens am letzten Wochenende, hat jetzt gerade nichts mit der Automatisierung zu tun, am letzten Wochenende haben wir die Hamburgerinnen und Hamburger eingeladen, sich den U-Bahn-Tunnel der U4, den wir gerade bauen, anzugucken. Wir hatten über 4.000 Menschen. Die Tickets, die wir da angeboten haben, sind innerhalb kürzester Zeit weggegangen, die sich diese 600 Meter Tunnel, die wir dafür zur Verfügung stellen konnten, angeguckt haben. Und die waren begeistert. Also das ist wirklich ganz toll, weil in dem Augenblick natürlich Menschen auch einen Einblick ermöglichen, den sie sonst nicht so ohne weiteres bekommen. Darüber hinaus, zurück zur automatisierten U5, sind wir aber auch in den Stadtteilen präsent. Und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit bei uns. Wir beschäftigen sogenannte U5-Beauftragte. Ja, das sind Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort in den Stadtteilen unterwegs sind, die ich hätte fast gesagt, das ist sowas wie aufsuchende Bürgerbeteiligung und Information. Die gehen in die Stadtteile, zu den Verbänden, zu den Vereinen, zur Lokalpolitik, zur Kirchengemeinde, zum bürgernahen Beamten von der Polizei. Die gehen zu Frau Müller und die gehen zu Herrn Meier. Die sind also dabei, aktiv das Gespräch zu suchen. Die gehen in Sportvereine, also alles das, was eigentlich möglich ist, und machen natürlich auch selber Veranstaltungen, wo die Menschen zu uns kommen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch wieder, um Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu gewinnen. Und es ist jetzt natürlich nicht so, dass dann alle Juhu schreien, weil die U5 kommt. Nee, da sind natürlich auch Menschen dabei, die sagen, ich habe jetzt aber lange Zeit eine Baustelle bei mir vor der Tür, das finde ich überhaupt nicht witzig. Aber auch hier gilt natürlich aufklären, informieren und sagen, was wann passiert, damit Menschen sich darauf einstellen können. Und das machen wir, und ich glaube, für so ein riesiges Infrastrukturprojekt, die U5 ist Deutschlands größtes Schienenprojekt, ÖPNV-Projekt, ich glaube sogar fast Europas größtes zurzeit, ist das natürlich eine tolle Aufgabe, die Kommunikation dann auch dafür zu gestalten.
Ich glaube auch, dass das gut wird. Kommen wir mal zum sozialen Engagement der Hamburger Hochbahn. Viele Hamburgerinnen und Hamburger kennen natürlich Go Banjo, das ist der Duschbus für Wohnungslose. Viele Hamburgerinnen und Hamburger kennen es aus der TV-Berichterstattung nach Großschadenslagen, wo dann Menschen in Bussen erstmal gesichert untergebracht werden. Den Weihnachtsgeschenkebus am Rathaus in der Adventszeit. Es geht ja bei euch immer um Menschen. Die 1,6 Millionen, die ihr durch Hamburg chauffiert, die Sonderbusse bei den Großschadenslagen. Welche Rolle spielt dieses soziale Engagement für euch als wirklich nicht wirklich kleines Unternehmen in der Stadt Hamburg?
Ich sage immer dann ganz gerne, wir sind ein Unternehmen mitten in der Stadtgesellschaft. Ja, bei uns fährt die Gesellschaft mit. Das sind alle da, von A bis Z. Und wir leben eigentlich auch eine Verantwortung dadurch, die wir für die Stadt, die Menschen, aber auch die Funktionsfähigkeit dieser Stadt eigentlich haben. Also ich sage mal, ohne Mobilität geht nichts. Das merkt man übrigens immer dann, wenn sie mal nicht funktioniert. Ich erinnere an das Frühjahr, wo wir ja Tarifverhandlungen hatten und in dem Zusammenhang bestreikt wurden. Und das macht natürlich was auch mit den Menschen. Also das Unternehmen, aber auch beispielsweise unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, also die Hochbahner und Hochbahner, die engagieren sich wirklich auf eine sehr wunderbare Art und Weise, auf erstklassige Art und Weise für diejenigen, denen es nicht so gut geht. Das ist für uns ein unglaublich wichtiger Aspekt, dieses soziale Engagement, ehrlich gesagt aus Überzeugung. Ja, und dann ist es so, dass zum Beispiel eine Restzentspende, also das heißt, ne, das Gehalt wird dann entsprechend...
Haben wir auch.
Ja, sehr gut. Also diese Restzentspende wird zum Beispiel einem Kinderhospiz dann zugutekommen. Und so haben wir ganz, ganz viele Dinge, ob das jetzt die Azubis sind, die einen Bus ausbauen, der dann ein Duschbus wird. All das machen wir tatsächlich aus Überzeugung. Und ich betone, nicht aus PR-Gründen. Das ist so. Aber dieses Engagement führt übrigens nicht dazu, dass wir nicht kritisiert werden. Das wäre ja was. Und gerade auch, wo du den Duschbus angesprochen hast, greife ich da einfach mal so ein Beispiel raus. Die Diskussion um obdachlose Menschen in unseren Fahrzeugen oder auf den Haltestellen. Das führt immer wieder zu Medienberichten. Wir haben natürlich da auf der einen Seite unser soziales Engagement, unsere Aktion, die wir da machen. Auf der anderen Seite kriegen wir natürlich die Frage gestellt, warum verweist ihr obdachlose Menschen aus unseren Haltestellen, aus den Haltestellen? Da haben wir eine Ausnahme gemacht, als der Winter jetzt so streng war. Da haben wir gesagt, nein, das ist ein Schutzraum in dem Augenblick, um sich dann auch aufzuwärmen an den Haltestellen. Aber wir haben natürlich auch andere Erfahrungen gemacht. Und wir machen immer wieder diese Erfahrung, dass das nicht gut geht. Und auch gerade in Bezug auf die anderen Fahrgäste. Eine U-Bahn-Haltestelle ist kein geeigneter Ort für Menschen, um dort zu leben. Das muss man einfach so banal das klingt, so hart das klingt, muss man das mal sagen. Denn wir haben keine Toiletten, wir haben keine Duscheinrichtungen und es gibt auch keine medizinische Versorgung, sodass wir dann an die städtischen Hilfseinrichtungen tatsächlich verweisen. Worauf ich nur hinaus will, ist einfach, es gibt eben beides. Das ist unser soziales Engagement und natürlich gibt es dann aber auch den Punkt, wo wir dann auch kritisiert werden, dass wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann den Erwartungen nicht entsprechen.
Jetzt gucken wir zwei beide mal in die Zukunft. Und zwar 5 Jahre in die Zukunft. Was wird im Hamburger ÖPNV und in seiner Kommunikation komplett anders sein als heute?
Oha, das ist gar nicht so einfach. Es gab ja schon häufiger den Versuch, Trends im Bereich des Verkehrs zu deuten und dann auch als Gesetz anzusehen. Das kommt jetzt so ganz bestimmt. Ich erinnere euch übrigens sehr gut an Prognosen zum Carsharing. Und wenn die eingetreten wären, dann würden wir heute faktisch alle gar kein Auto mehr besitzen, sondern nur noch Sharing betreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das traurig stimmen würde, denn mitnichten bin ich jetzt irgendwie Gegner vom Carsharing, dafür nutze ich das selber auch viel zu gerne. Ich würde mir ja wünschen, dass mehr Menschen insbesondere Bus und U-Bahn nutzen, aber dann auch den eigenen PKW abgeschafft haben und dann eben auch solche Angebote annehmen können. Aber das ist natürlich eine Frage, ne? Was verändert sich im ÖPNV, was verändert sich in der Kommunikation? Im ÖPNV wird sicherlich autonomes Fahren eine dann schon deutlich sichtbarere Rolle spielen. Und ich gehe auch davon aus, dass das nicht nur jetzt so klassische PKW-Größen betrifft, sondern dass wir dann vielleicht auch autonomes Fahren erleben können. Wenigstens dann aber auch schon im Feldtest sozusagen in der Stadt in größeren Fahrzeugen. Und das, glaube ich, wird sicherlich der eine Punkt sein. Das andere, ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass wir in der Kommunikation in 5 Jahren deutlich datengetriebener sein werden. Was meine ich damit? Kommunikation wird deutlich genauer stattfinden. Die Zielgruppen werden eher on the point angesprochen werden, also vielleicht auch personalisierter, als es heute denn der Fall ist. Ja, also, heute findet Kommunikation häufig noch, ich sage mal, mit der Schrotflinte statt. Dann weiß man gar nicht, ob man seine Zielgruppe getroffen hat. Aber ich glaube, da...
Ich hätte die Gießkanne jetzt als Bild genommen.
Genau. Das ist ein gutes Bild, ich übernehme das. Aber tatsächlich glaube ich, wir werden Zielgruppen weiter ausdifferenziert sehen dann. Und das setzt aber auch voraus, dass wir früher als heute und auch spezifischer als heute erkennen und unterscheiden können, mit wem haben wir es zu tun in der Kommunikation, wo wird wann welches Thema getrieben. Es liegt auch daran, glaube ich, dass die Budgets begrenzter sein werden für die Kommunikation. Und das hat eine Auswirkung. Dann kann ich eben nicht mehr mit der Gießkanne überall hin, sondern dann muss ich schon gucken, wen spreche ich an, um genau die Zielgruppe zu erreichen, die ich brauche. Genau. Und ansonsten ist natürlich absehbar auch durch KI, dass wir in ein paar Jahren zu einem kompletten Dreh in den Kommunikationsberufen kommen. Das ist ja heute schon der Fall, ne? Also das wird aber sehr spürbar werden. Also mehr Kommunikation, mehr KI-Agenten, die dann auch unsere Aufgaben machen. Aber das wird sicherlich dann richtig spürbar sein. Aber in einer Sache bin ich mir sicher, Es wird nicht ohne den Menschen in der Kommunikation gehen. Diese Erfahrung
sehe ich absolut genauso.
Genau, und diese Erfahrung machen wir ja auch bei der Bürgerbeteiligung. Ja, also das wird immer uns Kommunikatorinnen und Kommunikatoren brauchen. Die Medien, sie werden auch nicht ohne Menschen auskommen. Und das beruhigt mich auch, denn das ist ein so wichtiger Bestandteil von Demokratie und Demokratieleben. Das klingt jetzt sehr groß und sehr, sehr, sehr vielleicht hochfliegend, aber davon bin ich überzeugt.
Passend zum weit verzweigten Schienen- und Busnetz der Hamburger Hochbahn haben wir drei heute auch eine etwas längere Reise angetreten, aber ich glaube, wir sind jetzt am Ende ganz gut angekommen. Andreas, dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute mit auf diese Fahrt genommen hast. Durch Störungskommunikation und Olympiaträume, durch Verbrennerbusse und fahrlose U-Bahnen, durch hanseatische Nüchternheit und ganz, ganz viel menschliches Engagement. Danke an dich, danke an Nico und an euch beide eben. Und wir wünschen dir noch viel Erfolg für dieses Jahr, dass es jetzt nicht mehr zu viel Störungskommunikation kommt. Und bis zur nächsten Folge.
Ich danke euch sehr herzlich und alles Liebe und Gute.
Ich sage auch Dankeschön. Das war er, der Podcast der dpa-Tochter News Aktuell. Herzlichen Dank fürs Zuhören. News Aktuell ist seit über 35 Jahren Partner für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in Deutschland mit den passenden Tools für den gesamten Kommunikationskreislauf. Alle Infos und Produkte findet ihr online unter newsaktuell.de.